Die ersten zwei Themen sind oder haben eine chronologische Verbindung zueinander. Nach der Entrückung der Gemeinde die Frage, was erwartet uns? Und hier ist, meine ich, das Neue Testament sehr klar. Und wir wollen uns mit Gericht allgemein auseinandersetzen. Und genau, wir wollen uns mit dem Richterstuhl Christi auseinandersetzen. Zwei Bibelstellen am Anfang. Eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger, die letzte Verse dort. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ich finde es interessant, wie genau diese Aussage im Alten Testament ist, in Bezug auf die Zukunft, in Bezug auf das Gericht. Gott wird jedes Werk. Ja, kein Problem.
Paul wird die Folien als PDF zur Verfügung stellen. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich gar nicht so schnell mitschreiben, wie die Folien sind. Die Folien werden als PDF zur Verfügung gestellt.
Wann?
Ja, wenn so bald so fertig sind.
Hier kann ich sofort. Ich denke, dass das sofort.
Okay. Gott wird jedes Werk, sagt das Alte Testament schon, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Eine sehr bekannte Stelle im Neuen Testament dann, in Hebräer 9, Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ich muss ehrlich gestehen, jedes Mal, wenn ich zu diesem Vers komme, finde es erstaunlich. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der die erste Hälfte des Verses in Frage stellen würde, oder? Jemand sagte, die Statistik des Todes ist ziemlich beeindruckend. Einer von einem stirbt. Aber wie wenige Menschen glauben an der zweiten Hälfte des Verses. Danach aber das Gericht. Viele Leute stellen nicht in Frage, dass wir sterben, aber glauben nicht, dass es nach dem Gericht oder nach dem Tod ein Gericht gibt. Aber die Bibel macht das deutlich. Ich möchte zusammenfassen, was wir jetzt tun werden. Ich möchte ein paar Worte zu dem Gericht allgemein sagen. Wir werden gleich sehen, es ist nicht nur ein Gericht, sondern das Neue Testament spricht von zwei Hauptgerichten neben einige andere Gerichte. Wer ist der Richter? Und wann werden wir gerichtet? Das ist die Frage, die uns angeht heute Morgen. Wer richtet uns und wann wird das sein? Drittens, worum geht es bei diesem Gericht? Ich meine, das ist eine sehr wichtige Frage. Wofür werden wir gerichtet werden? Und welche Art der Belohnung gibt es? Später möchte ich zeigen, ich habe mich übrigens mit diesem Thema in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Es ist überraschend, wie oft das Neue Testament Belohnung als Motivation benutzt. Manchmal übersehen wir das. Welche Art Belohnung gibt es? Können wir unseren Lohn verlieren und dann eine schöne Ermutigung zum Schluss dieser Einheit? Zuerst das Gericht allgemein. Es gibt zwei Hauptgerichte im Neuen Testament. Und dass die zwei oft zusammengeworfen werden, ist in meinen Augen ein großes Problem. Wir müssen diese zwei Gerichte auseinanderhalten. Das eine Gericht ist der große weiße Thron. Und dieses Gericht kommt in Offenbarung 20 vor, die Verse 11 bis 15. Übrigens nur die eine Stelle, aber die Stelle in einem Zusammenhang, wo es sehr deutlich ist, was gemeint ist. Und zweitens das Preisgericht oder der Richterstuhl Christi. Und das ist das Gericht, was uns angeht, wie wir nachher sehen werden. Ich möchte den großen weißen Thron zusammenfassen, aber dann wollen wir uns ausführlicher mit dem Preisgericht auseinandersetzen. Zuerst der große weiße Thron. Wir lesen den Text dann in Offenbarung 20. Johannes schreibt, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wichtig in diesem Text ist zuerst, wir haben zwei Arten von Büchern. Wir haben die Bücher und das Buch des Lebens. Wonach werden die Toten in diesem Text gerichtet, wenn wir an diesen zwei denken? Wonach werden sie gerichtet? Nach den Büchern, was in den Büchern steht. Worüber werden sie gerichtet? Was wird geprüft bei diesem Gericht? Ihre Taten, ihre Werke. Was ist mit dem Buch des Lebens? Ich meine, die Antwort ist folgendes. Das sind ungläubige Menschen. Warum stehen sie vor diesem Gericht? Die Antwort ist, weil ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. Wonach werden sie gerichtet? Sie werden gerichtet nach dem, was sie getan haben, nach ihren Werken. Ich fasse zusammen und dann die Gelegenheit für Fragen. Die Personen sind alle Ungläubigen aller Zeiten. Ich meine, dass bei diesem Gericht alle ungläubigen Menschen von der Zeit Adams bis zu dem letzten Mensch, was geboren wird, die werden vor diesem Endgericht stehen. Und das Gericht ist nach dem Millennium, ist nach dem tausendjährigen Reich. Ja? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Lass mich gleich zurückkommen zu der Frage, okay? Ich fasse zwei, drei andere Dinge und dann komme ich zurück, weil es vielleicht dann deutlicher wird. Der Ort ist vor dem großen weißen Thron. Wo dieser Thron sein wird, wird uns nicht gesagt. Die Grundlage sind ihre Werke und das Ergebnis ist der Feuersee oder der endgültige Ort. Im Moment gibt es keine Bewohner dieses Ortes. Nach der Wiederkunft Jesu werden der falsche Prophet und der Antichrist diesen Ort, in diesem Ort wohnen oder sein. Am Ende des Millenniums kommt der Satan und dann kommen alle Ungläubige. Diese Frage ist eine gute Frage, weil ich meine, dass das Gericht im Allgemeinen mit Ungläubigen zu tun hat. Zum Beispiel, die Gemeinde wird gerichtet, wie wir nachher sehen werden, gleich nach der Entrückung. Die AT-Gläubigen werden gerichtet, wahrscheinlich bei der Wiederkunft Jesu, obwohl der Text nicht klar ist da. Und dann kommt die Frage, wo werden die Leute dann im Millennium gerichtet sein? Und manche Leute meinen bei dem großen weißen Thron, dass sie hier sein werden. Und ich würde sagen, ich persönlich bin nicht dogmatisch in Bezug auf diese Frage. Sind das nur Ungläubige? Es könnte Gläubige sein, aber ich denke, nur die Gläubige dann aus dem Millennium würden da sein. Hier ist ein Beispiel, wo die Bibel uns etwas sagt, aber nicht ins Detail da. Ich lasse es offen. Wenn die Gläubige aus dem Millennium hier nicht gerichtet werden, müssen sie irgendein Gericht haben, woanders ist, was die Bibel nicht erwähnt. Wäre ähnlich wie die AT-Gläubigen, denke ich. Gute Frage. Ja. Noch Fragen dann zu diesem Gericht? Ja.
Wenn die Ungläubigen nach ihrem Werk gerichtet werden, wird es ja auch eine Abstufung geben in dem Feuersee, wie stark
ja.
Die Last ist unter der Leitung.
Ja. Die Frage ist, wird es bei diesem Gericht, weil es nach ihren Werken ist, eine Abstufung, sagen wir, im Feuersee oder in der Hölle geben? Und ich meine, die Antwort ist ja, weil der Text so stark betont, dass sie nach ihren Werken gerichtet werden. Ein Beispiel, was mir hilft, ist, nehmen wir das Zweite Weltkrieg, hier in Deutschland jemand wie Adolf Hitler auf der einen Seite und vielleicht eine Frau, die etwas älter ist und nie zum Glauben gekommen ist, aber nie was Böses getan hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Ewigkeit die Strafe gleich sein wird. Es scheint eine Abstufung in Bezug auf die Strafe zu geben, genauso wie es eine Abstufung, was wir später sehen werden, für uns im Himmel. Mhm. Gute Frage. Jetzt zweitens das Preisgericht. Und wieder habe ich drei Bibelstellen, die ich lesen möchte. Ich lese diese drei Bibelstellen, weil sie sehr klar sind. Aber ich möchte auch hinweisen, dass es andere Stellen gibt. Ich würde sagen, viele Stellen im Neuen Testament, die darauf hindeuten, dass wir gerichtet werden. Aber diese drei sind sehr deutlich und helfen uns, dieses Gericht zu verstehen. Die erste Frage ist, wer ist der Richter und wann werden wir gerichtet werden? Zwei Fragen. Die erste Frage, die Antwort, wer ist der Richter? Das ist Jesus. Wieso sagen wir, dass Jesus uns richten wird? Wenn wir Johannes 5 lesen, das fünfte Kapitel, übrigens ein wichtiges Kapitel, wo Jesus uns etwas in Bezug auf sich selbst sagt, dass er eins ist mit dem Vater, dass der Vater ihm die Fähigkeit gibt, die Macht gibt, alle Menschen aufzuerwecken. Aber dieser Text zeigt uns auch, dass der Vater ihm das Recht gibt, zu richten. Denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Es macht Sinn auch, weil Paulus von dem Richterstuhl Christi spricht. Der Richter dann wird Jesus Christus sein. Das heißt, derjenige, der am Kreuz von Golgatha an unsere Stelle gestorben ist, wir werden eines Tages vor ihm stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Wann wird das sein? Nach der Entrückung. Warum meinen wir, dass das Gericht hier stattfindet? Wenn wir im Neuen Testament hineinschauen, sehen wir, dass es sehr oft eine Beziehung zwischen Auferstehung und Gericht gibt. Das heißt, nach der Auferstehung gibt es ein Gericht. Und die Auferstehung bei uns wird bei der Entrückung sein oder die Verwandlung. Und dann wird das Gericht kommen. Ich persönlich meine, dass die Entrückung der Gemeinde vor Beginn der Trübsalzeit ist. Das heißt, während der Trübsalzeit werden wir nicht auf der Erde sein, sondern im Himmel sein. Und da wird es zwei Ereignisse für uns geben. Erstens das Preisgericht und zweitens die Hochzeit des Lammes. Jetzt die Bibelstelle. Die erste Stelle, die ich lesen möchte, ist in Römer 14, Vers 10, wo Paulus schreibt, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Das heißt, hier sagt Paulus alle, er schreibt an eine Gemeinde, spricht von Gläubigen, von Brüdern und sagt, wir werden alle gerichtet werden. Eine zweite Stelle, was meines Erachtens so deutlich ist, wieder von Paulus, wieder an eine Gemeinde, der Zusammenhang spricht deutlich von Gläubigen. Und hier schreibt Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Warum? Damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei gut oder böses. Zwei Bibelstellen dann vom gleichen Verfasser an zwei verschiedene Gemeinden, wo er deutlich macht, wir werden alle eines Tages vor dem Richterstuhl Christi stehen. Eine Stelle, die etwas länger ist, aber auch sehr deutlich in Bezug auf das zukünftige Gericht, ist 1. Korinther 3, die Verse 10 bis 16. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Paulus benutzt eigentlich sein Leben, seinen Dienst, er benutzt das Beispiel eines Baus und sagt, er ist beteiligt an diesem Bau, wir sind beteiligt an diesem Bau und wir werden herausgefordert, darüber nachzudenken, wie wir bauen. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, was oder der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Er ist der Eckstein dieses Baus. Und jetzt die Herausforderung an uns. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Übrigens, sei es uns klar, nicht wir, sondern unsere Werke gehen durch das Feuer. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Diese drei Bibelstellen zeigen uns deutlich, dass es ein Gericht gibt, wo wir alle da stehen werden. Wir werden alle vor dem Herrn stehen, wir werden alle Rechenschaft abgeben müssen und es geht um unsere Werke. Warum oder worum geht es? Ich habe einige Punkte hier aufgeschrieben. Erstens, der Zusammenhang übrigens bei all diesen Bibelstellen ist wichtig. Aber es geht nicht um das Heil, sondern um das Erwerben bzw. das Verlieren des Lohnes. Unsere Werke sind die Basis des Gerichts. Das ist nicht ein Gericht, wer entschieden wird, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Wenn wir vor dem Preisgericht stehen, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen, ist das schon ein Zeichen, dass wir gläubig sind, dass wir Gottes Kinder sind. Es wird nicht entschieden, ob wir in den Himmel gehen. Es wird entschieden, ob wir Lohn bekommen oder Verlust leiden. Ich finde es auch interessant, wenn wir an diese zwei Hauptgerichte denken. Bei beiden Gerichten, ob bei Gläubigen, Richterstuhl Christi, bei Ungläubigen, bei dem großen weißen Thron, was ist die Basis des Gerichts für alle? Was ist die, bitte?
Die Werke.
Die Werke sind die Basis des Gerichts, auch für uns. Das zeigt uns auch, dass unsere Werke nicht unwichtig sind, sondern das Gegenteil, wichtig sind. Zweitens, es gibt überraschend viele Bibelstellen im Neuen Testament, die Belohnung als Motivation für Gehorsam und den Dienst für den Herrn darstellen. Über die Jahre habe ich bemerkt, wie empfindlich dieses Thema für manchen Gläubigen ist. Belohnung. Irgendwie wollen wir nicht über eine Belohnung sprechen in Bezug auf den Dienst für den Herrn. Vielleicht die Frage, warum ist das? Nochmals? Das war gut. Falsche Bescheidenheit. Und man spricht nicht darüber. Oh, das, da können wir nicht.
Aber dann ist der Herr, wenn wir alles getan haben, was wir tun sollten, dann sollen wir sagen, wir sind unnütze Knechte.
Ja, okay.
So ähnlich. Also vielleicht sollte
das kommt hier hinten nicht an.
Ja.
Das kommt hier hinten nicht an.
So. Kann jemand die Stelle aufschlagen?
Ja, das ist Lukas 17 ist es, oder? So, nachdem wir alles getan haben, haben wir nur unsere Pflicht getan. Hat jemand die Stelle da? Ja. Aber ich denke, wir kennen die Stelle. Ich möchte eine andere Stelle dazu.
Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.
Okay, das ist Lukas 17, 10. Okay, ich möchte eine andere Stelle lesen. In Matthäus Evangelium, Matthäus 19, schreiben wir Matthäus 19, Vers 27 auf. Der Zusammenhang hier ist übrigens die Geschichte von dem reichen Jüngling. Jesus ist jetzt mit seinen Jüngern allein und der Petrus kommt mit einer Frage. In Matthäus 19, Vers 27 lesen wir, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden?
Boah.
Matthäus 19, Vers 27. Da würden wir sagen, wenn wir dort gewesen wären. Oh, Petrus, bitte halte was. Halte deinen Mund, sowas darf man nicht fragen. Was bekommen wir dafür? Petrus sagt, wir haben alles aufgegeben, dir nachzufolgen. Was bekommen wir davon? Was tat Jesus? Jesus gab ihm eine Antwort. Schauen wir die Antwort an. Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und ein jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen. Und das heißt, Belohnung ist eine Motivation zum Dienst oft im Neuen Testament. Und wir müssen Acht geben, dass wir nicht eine falsche Bescheidenheit haben. Vielleicht sage ich in diesem Zusammenhang, es gibt verschiedene Motivationen zum Dienst. Eine Motivation finden wir am Ende des 9. Kapitels in 1. Korinther 9, wo Paulus sagt, ich habe Angst, anderen zu predigen und selbst was? verwerflich zu werden, anderen zu predigen und mein eigenes Leben zu vergeuden. Angst ist eine Motivation, um dem Herrn zu dienen. Belohnung ist eine Motivation von der Schrift her, dem Herrn zu dienen. Liebe zu Christi, zu Jesus Christus ist eine Motivation. Von den drei, was ist die höchste Motivation? Die Liebe Jesu ist die höchste Motivation. Aber wir dürfen die anderen zwei nicht außer Acht lassen vom Neuen Testament. Es gibt überraschend viele Stellen, die Belohnung als Motivation für den Gehorsam und Dienst darstellen. Es gibt eine Gefahr, wenn wir dieses Thema ansprechen, und das ist eine falsche Einstellung. Hauptsache, ich bin im Himmel. Ich werde nie vergessen, vor Jahren in der Bibelschule habe ich den Römerbrief unterrichtet. Ich weiß genau, wo der Schüler saß, von mir aus links in der Ecke hinten. Und er sagte mir im Unterricht, es ist mir gleich, ob ich Belohnung bekomme im Himmel oder nicht. Hauptsache ist, ich habe die kleinste Ecke im Himmel, wo ich dabei bin. Und meine Antwort war, das ist eine sehr selbstsüchtige Antwort. Du sagst dabei, Jesus hat alles gegeben, um dich zu retten, um dir ewiges Leben zu geben und die Möglichkeit, ihm zu dienen, dein Leben ihm hinzugeben, damit er verherrlicht wird. Und du sagst, das ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist, ich bin dabei. Ich meine, wir müssen aufpassen, dass wir nicht die falsche Einstellung haben. Das Hauptziel ist eigentlich, nicht in den Himmel zu kommen. Das Hauptziel ist was? Durch mein Leben, dass Christus verherrlicht wird. Dass Christus verherrlicht wird. Ich sage oft, ihr Lieben, der Grund, der Hauptgrund, warum du und ich, warum wir hier sind, ist Jesus Christus. Jesus Christus. Und unser Leben soll dazu dienen, dass er verherrlicht wird. Und wir können dabei dankbar sein, dass er uns darüber hinaus segnet mit Belohnungen in unserem Leben. Der Lohn ist unverhältnismäßig groß im Vergleich zum Dienst. Und ich bin überzeugt heute Morgen, hätten wir die Gelegenheit, in den Himmel zu schauen und zu sehen, was die Belohnung sein wird, würden wir wahrscheinlich von jetzt an ganz anders leben. Und da haben wir diese Stelle gelesen von Matthäus 19. Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, hundertfach empfangen. Übrigens, ich möchte zeugnishaft weitergeben, das habe ich aus jemand, der im Dienst des Herrn steht, in meinem Leben über die Jahre erlebt, hundertfach zurückbekommen. Die Beziehungen im Herrn, was man hat, wenn man dem Herrn dient, ist kaum zu beschreiben. Von dem, der viel hat oder viel weiß, wird viel verlangt. Jedem aber, der viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Ich sage oft, gerade einen Morgen wie heute, ihr habt etwas Zeit an diesem Samstag morgen und nachmittags gebracht, um hier zu sein, um euch mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Aber wisst ihr was? Je mehr ihr wisst, desto mehr Verantwortung. Ich sage es auch in der Bibelschule auch. Je mehr wir wissen, und wir sind gesegnet mit Wissen, aber da tragen wir auch eine Verantwortung und wird mehr von uns verlangt, wenn wir vor dem Herrn stehen. Ich sprach mit jemandem in der Pause, wenn ich mich frage, warum hat der Herr mich gesegnet mit einem gläubigen Elternhaus, mit einer Gemeinde, die bibeltreu war. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein, aber diese Dankbarkeit und dieser Segen bringt auch eine Verantwortung mit. Und das ist das Gleiche für uns alle. Gott wird das Verborgene ans Licht bringen. Das Verborgene. Denn ich bin mir keine Schuld bewusst, schreibt Paulus. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Das ist ein Gedanke, was beides positiv und negativ sein kann, oder? All das Verborgene, all das, wo ich meine, niemand hat das gesehen, niemand weiß das. Gott weiß das und eines Tages wird das alles ans Licht kommen. Und ich finde, was Paulus in diesem Text tut, auch sehr hilfreich. Paulus ist sehr vorsichtig, andere zu richten, andere zu beurteilen, gerade in Bezug auf Motivation. Er sagt, wenn ich mich selbst anschaue, kann ich nicht immer sagen, ob meine Motivation richtig ist. Nur der Herr weiß das. Und weil wir oft in Bezug auf uns selbst nicht eine klare Antwort geben können, wir können das schon längst nicht bei dem Nächsten tun. Gott wird das Verborgene ans Licht bringen bei diesem Gericht. Belohnungen sind ein Zeichen der Akzeptanz und der Anerkennung Gottes. Und dieser Satz hat mir geholfen. Belohnungen, das ist ein Zeichen, dass er uns annimmt, dass er uns anerkennt in Bezug auf das, was wir tun. Ich meine, das Wort böse in dem Text, ob gut oder böse, ist im Sinne von wertlos. Meistens wertlos, weil die Werke mit der falschen Motivation getan wurden. Böse, wertlos. Meine Werke können wertlos sein, wenn meine Motivation nicht in Ordnung ist. Zusammengefasst, das Preisgericht ist nicht aus einer schreckliche Bedrohung gedacht. Gott will uns nicht bedrohen, die Depression, Angst hervorbringt, sondern das Preisgericht ist aus Ermutigung, dem Herrn zu lieben, ihm zu gehorchen und ihm vom Herzen zu dienen. Deswegen sollen wir auf seine Kinder, auf unser Zeugnis für unseren Herrn achten, der uns mit unendliche Liebe liebt und den hohen Preis für unsere Erlösung und zukünftige Verherrlichung bezahlt hat. Kommen wir zu diesem Thema. Ich meine, dass es wichtig ist, dass wir anhalten und darüber nachdenken, wie gesegnet wir sind. Gott hat einen sehr teuren Preis für uns bezahlt. Titus 3, da schreibt Paulus, wir gehören ihm, wir gehören ihm, wir sind sein Eigentum. Und er hat uns so gesegnet und gibt uns die Möglichkeit, durch unser Leben, durch unseren Dienst, durch unsere Werke, ihm zu verherrlichen. Und darüber hinaus möchte er uns dafür belohnen. Wofür werden wir gerichtet werden? Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, man könnte den ganzen Morgen oder den ganzen Nachmittag durch die Schrift gehen und sehen, wofür wir gerichtet werden. Ich habe nur 6 Beispiele ausgesucht aus dem Neuen Testament, um zu zeigen, wonach wir gerichtet werden. Erstens, ob wir siegreich waren über die Sünde oder nicht. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. In anderen Worten, wir sollen empfindlich sein in Bezug auf die Sünde. Meine Frage an dich, an uns allen, an mich selbst wäre, nehmen wir die Sünde ernst? Begreifen wir, dass Gott die Sünde richtet? Ich habe vor einiger Zeit in meiner Heimatgemeinde in den Staaten eine Botschaft über Daniel gebracht, wo ich gezeigt habe, dass Daniel biblische Prinzipien betont hat in seinem Leben und deswegen hat Gott sein Leben gesegnet. Ich meine, geht man durch das Buch Daniel, sieht man, Daniel hat das Wort Gottes betont. Er war stets dem Gesetz gegenüber und dem Wort Gottes gegenüber gehorsam. Gott hat gesegnet. Aber Daniel hat das Gebet betont. Das zweite Kapitel, das sechste Kapitel in Daniel. Ein Mann des Gebetes. Und Gott hat ihn dadurch gesegnet. Und mein dritter Punkt war, Gott oder Daniel hat die Sünde und die Notwendigkeit, die Sünde zu bekennen, ernst genommen. Das neunte Kapitel. Wir haben gesündigt, wo er die Sünde von sich selbst und von seinem Volk bekannt gegeben hat und Buße getan hat. Nach der Predigt, wo ich diese drei Punkte betont habe, kam der Pastor auf mich zu und sagte, es ist interessant, aber wir haben kein Problem mit deinen ersten zwei Punkten. Das Wort Gottes soll eine Priorität sein. Das Gebet soll eine Priorität sein. Aber er sagte, die Sünde ernst nehmen, die Sünde bekennen, das haben wir überhaupt nicht auf unseren Schirmen heute. Das heißt, wir leben hinein in die Welt und nehmen die Sünde nicht ernst. Und wir können nicht erwarten, ihr Lieben, wir können nicht erwarten, dass Gott uns segnet, unseren Dienst segnet, unser Leben segnet oder dass wir vor dem Richterstuhl Christi belohnt werden, wenn wir die Sünde nicht ernst nehmen und bereit sind zu bekennen. Und Gott hat uns einen Ausweg gegeben, oder? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er was? Treu und gerecht. Uns die Sünden zu vergeben und alle Ungerechtigkeit zu reinigen. Zweitens, wie wir mit unserer Zunge umgegangen sind. Boah, da ist Jakobus ein sehr gutes Beispiel für uns. Aber nicht nur Jakobus. Erstaunlich im Alten Testament, im Buch Sprüche und andere Bücher, wie oft die Zunge angesprochen wird. Jakobus schreibt, aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Achten wir darauf, wie wir unsere Zunge gebrauchen. In Matthäus 12 sagt Jesus, wir werden gerichtet werden für alle unnützliche Worte, die wir gesprochen haben. Ich werde nie vergessen, bei uns in den Staaten ist die High School, die letzten drei Jahre der Schule High School genannt, die Jahre 10, 11 und 12. Und ich bin von einer Schule zu einer anderen zur High School gegangen. Am ersten Tag, als ich mich aufmachte Richtung Schule, waren sehr viele neue Schüler dort und so. Und ich sah eine große Schule aus der 12. Klasse, wie er einen anderen Jungen in seine Richtung gehen sah und sagte, oh, Jakob, die gleiche alte Hose. Und Jakob antwortet, ja, Danny, und der gleiche alte Mund. Und ich habe gedacht, es ist interessant. Der Jakob war bekannt für die Hose, die er getragen hat. Und der Daniel war bekannt für seinen Mund und wie er seine Zunge gebraucht hat. Ihr Lieben, wir werden herausgefordert, wenn wir vor dem Richterstuhl Christi stehen und Gottes Lob hören wollen, Acht zu geben, wie wir mit unserer Zunge umgehen. Drittens, Verhaltensmerkmale. Oh, wie oft geht das Neue Testament in diese Richtung? Fast alle Briefe des Paulus sind im praktischen Teil. Streit, Unehrlichkeit, Unständigkeit und so weiter. Deshalb legt die Lüge ab. Redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Wie oft ist das Zeugnis von Gläubigen zunichte gemacht, weil Christen nicht miteinander auskommen. Vor einigen Jahren saß ich in der Bibelschule mit einer Mitarbeiterin. Wir haben gemeinsam 6 Gemeinden genannt, die wir beide kannten, die heute nicht mehr existieren. Und wisst ihr, was der Grund oder was die Gründe waren bei allen? Streit untereinander aus Christen. Verhaltensmerkmale sind sehr wichtig bei Gott. Und wir werden herausgefordert. Und zu oft lesen wir diese Verse schnell und lesen wir diese Worte schnell und vergessen dabei, die selbst anzuwenden in unserem Leben. Viertens, ob wir unsere Zeit richtig verwaltet haben. Paulus so deutlich in Epheser 5, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wenn wir vor dem Richterstuhl Christi seinen Lob hören wollen, dann müssen wir die Zeit, die er uns jetzt anvertraut, verwalten in einer Art und Weise, was weise ist und nicht töricht. Fünftens, was wir bekommen haben und was wir wussten, jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Oh, in meinem Leben hat es mir so oft wehgetan, zum Beispiel in der Bibelschule. Fähige junge Männer, fähige junge Frauen zu sehen, die eigentlich so begabt waren, und der Herr hätte sie so gebrauchen können. Und dann zu merken, dass nach einigen Jahren sie weg vom Herrn gegangen sind, in die Welt gegangen sind und ihr Leben vergeudet haben. Aber wie wir unsere Zeit nutzen und was wir mit dem tun, was Gott uns anvertraut hat. Sechstens, fleischliche Züge. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Das sind harte Worte, oder? Paulus benutzt das Wort töten. Tötet nun eure Glieder. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, die Götzendienst ist. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Gott wird zürnig, wenn wir nicht aufpassen und so leben, wie die Welt lebt. Das sind 6 Beispiele dann, wofür wir gerichtet werden. Und ich hoffe, dass wir bemerkt haben dort, es ist nicht egal, wie wir leben. Es ist wichtig, dass wir täglich die Beziehung mit unserem Herrn pflegen, dass wir täglich das umsetzen, was wir wissen von seinem Wort. Noch ein Beispiel, Unzucht und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit, albernes Geschwätz, Witzerei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Deutliche Aussagen in seinem Wort, meine ich. Welche Art der Belohnung gibt es mehr auf der positiven Seite dann? Was können wir erwarten? Kronen, die betonen Sieg und Segen und Verantwortung. Paulus schreibt, fortan liegt mir bereit, übrigens, das ist 2. Timotheus 4, meine ich, ab Vers 17. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir aus Belohnung geben wird an jedem Tag. Nicht allein, aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb haben. Kronen. 2. Timotheus 4. Das sei die falsche Stelle hier. Ich meine, ab Vers 17 spricht er davon. Das sind 5 Kronen, die erwähnt werden im Neuen Testament. Wir haben nicht Zeit heute Morgen, aber ich finde die alle interessant. In jedem Zusammenhang spricht er gläubige Menschen an. Vers 8. Ja, danke. Spricht er gläubige Menschen an. Zweitens, himmlische Schätze. Stellen, die wir gut kennen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Sammelt euch Schätze im Himmel. Ich habe einen Lehrer mal gehabt, der sagte, es ist nicht reich, es ist nicht falsch, reich werden zu wollen. Ja, boah. Er sagt, die Frage ist nur, wo? Hier oder dort? Hier oder dort? Und wir setzen vieles ein, um hier auf dieser Erde reich zu werden. Und vergessen wir dabei, dass es Möglichkeiten gibt, himmlische Schätze zu haben. In dieser Hinsicht, 1. Petrus 1, ja. Okay, die Frage ist, ob diese himmlischen Schätze, ob die ewig sind und ewig bleiben. Ich würde ehrlich zugeben, dass Ausleger ein bisschen uneins sind hier und auseinandergehen. Ich neige sehr stark dazu, zu meinen, dass die Belohnungen, die wir bekommen haben, dass es ewig bleiben wird. Vielleicht nachher mit einem Beispiel kann ich das deutlicher zeigen. Aber das ist meine Überzeugung, ja. 1. Petrus 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für uns. Wir denken zu wenig darüber nach, denke ich, was alles möglich ist für uns im Himmel, wenn wir so leben auf dieser Erde, dass Gott verherrlicht wird. Mehr Verantwortung, das scheint deutlich zu sein. Ein Beispiel ist Lukas 19 mit dem Gleichnis. Der Erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht. Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Eine ähnliche Aussage wie bei den Jungen in Matthäus 19. Zusätzliche Verantwortung in dem Reich Gottes und wahrscheinlich darüber hinaus in der Ewigkeit. Viertens, Anerkennung. Belohnungen, wie gesagt, sind Zeichen der Akzeptanz und Anerkennung. In Daniel 12. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Die, welche die vielen in Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Irgendwie eine deutliche Ausstrahlung, was zum Ausdruck bringt, wie wir gelebt haben auf dieser Erde. Verheißungen an Überwinder, diese Stellen in Offenbarung sind sehr hilfreich. Ein Beispiel in Vers 21 im 3. Kapitel. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Für mich ist es kaum zu begreifen, zu hören von Jesus, du bist mir treu, du gut und treuer Knecht, komm nach oben, sitz mit mir auf meinem Thron. Verheißungen an Überwinder. Es sind viele andere in den anderen Briefen auch. Und letztens eine größere Fähigkeit, Gott zu erkennen. Ich wollte kurz hier stehen bleiben. In Jakobus 1:1-12 spricht Jakobus davon, dass wir erwarten müssen, wir werden Schwierigkeiten haben in unserem Leben, Versuchungen haben. Und wie wir damit umgehen, ist sehr wichtig. Und im 12. Vers hier schreibt er, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen. Denn der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Was bedeutet das, dieses Siegeskranz des Lebens? Wie gesagt, jeder Zusammenhang, wo wir diese Krone finden, sind Gläubige da. Und ich meine, dass Gläubige gemeint sind, aber was ist der Siegeskranz des Lebens? Ein Beispiel hat mir mal geholfen. Als ich junge war, wir waren 4 Cousine im gleichen Alter, wir sind zusammen aufgewachsen. Einer davon war ein Cousin namens Bob. Als wir beide 7 waren, haben wir angefangen, Musik zu machen. Bob hat Klavier gespielt, ich habe Trompete gespielt. Das ging eine Zeit lang gut, dann kam der Sommer. Bob hat weiter Klavier gespielt und ich habe Baseball gespielt. Ich bin kein Musiker, überhaupt nicht. Aber Bob hat sich mit der Musik auseinandergesetzt, hat Musik studiert, unterrichtet an der Universität in Hawaii, Musik. Nehmen wir mal an, Bob kommt nach Deutschland und sagt, Paul, gehen wir mal ins Konzert. Ja, ich sage, ich bin seit langem nicht mehr im Konzert. Wir gehen in ein Konzert, 2 Stunden lang. Nach den 2 Stunden sagt Bob, oh, das war schön. Und ich sage, oh, das war schön. Gibt es einen Unterschied? Gibt es einen Unterschied? Bob hat die Krone der Musik. Das heißt, er hat sich sein ganzes Leben lang womit auseinandergesetzt. Mit Musik. Er kann die Musik in einer Tiefe erkennen und genießen. Ich werde das nie tun können, weil ich die Krone der Musik nicht habe. Und ihr Lieben, wenn das die Bedeutung dieses Textes ist, die Krone des Lebens, eine Fähigkeit in der Ewigkeit, das ewige Leben und die Erkenntnis des Herrn in einer Art und Weise zu genießen, was sonst nicht möglich wäre, dann sage ich euch eins. Ich will was? Ich will die Krone des Lebens. Und interessant ist, an dem Abend haben wir beide was? Die Musik genossen, aber total unterschiedlich. Und ich frage mich, ob eine größere Fähigkeit, Gott zu erkennen, nicht eine Belohnung sein wird für diejenigen, die bereit sind, ihm auf dieser Erde zu gehorchen. Können wir unsere Belohnung verlieren? 2 Stellen deuten darauf hin, dass es möglich ist. Steht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was ihr erarbeitet habt, sondern vollen Lohn empfängt. Oder Offenbarung 3, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehmen. Aber wir müssen Acht geben, dass wir konsequent sind dann in unserem Gehorsam. Eine Ermutigung von Dr. Charles Ryrie. Die Todesanzeige in der Zeitung wird eine Beurteilung deines Lebens sein, aber nicht die endgültige. Die endgültige Beurteilung findet vor dem Richterstuhl Christi statt, aber sei getrost. Jeder Gläubige wird dann Lob von Gott bekommen. Und das ist Gnade. Das heißt, der Text sagt, wir werden alle Lob von Gott bekommen. Das sehen wir hier, verurteilt nicht vor der Zeit und so weiter am Ende. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. 2. Timotheus 2, Paulus, 2. Timotheus 4, Paulus wieder. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir aus Belohnung geben wird an jedem Tag. nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Interessant, die Verbindung. Sein Erscheinen, sein Kommen lieb gewonnen haben. Hätten wir Zeit, können wir uns mit diesem Ausdruck auseinandersetzen. Und das zeigt uns, denke ich, dieser Ausdruck, dass es sich lohnt, wirklich mit dem Herrn zu lieben und auf den Tag zu leben. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit, überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Ich möchte mit einem Beispiel dann schließen und dann kurz die Gelegenheit für Fragen. Ich lese das. Ich habe mal eine Geschichte gehört, eine Fabel. Sie hat mir geholfen, eine bessere Perspektive in Bezug auf unser Leben hier auf der Erde zu haben. Ein Mann ritt sein Pferd und kam zu einem Bach. Ein einzigartiger kleiner Mann tritt auf und sagte: Steig von deinem Pferd ab, hebe so viele Kieselsteine, wie du kannst, auf. Morgen wirst du beides, froh und traurig sein. Obwohl er meinte, dass dies wenig Sinn machte, um der kleine Mann bei Laune zu halten, nahm er einige Kieselsteine mit. Am nächsten Tag verstand er, was der kleine Mann meinte. Alle Kieselsteine verwandelten sich in Diamanten. Er war in der Tat beides. Er war in der Tat beides, froh und traurig. Er war froh, dass er die Kieselsteine, die er aufgenommen hat, aber er war sehr traurig, dass er nicht mehr Kieselsteine mitgenommen hat. Wir schauen das Leben in einer begrenzten, vorübergehenden Art und Weise jetzt an. Aber in der Ewigkeit werden wir zurückschauen auf unser Leben hier auf der Erde. Und wenn wir das tun, werden wir wahrscheinlich was? Beides. Froh und traurig sein. Wir werden froh sein für das, was wir getan haben, und traurig sein, dass wir nicht mehr für den Kern getan haben. Ich fand diese Geschichte oder Fabel eine Hilfe in Bezug auf das wichtige Thema Preisgericht Christi. Zeit für ein oder zwei kurze Fragen. Ja.
Ist das vielleicht die Antwort auf die Aussage von Paulus, die erste Minute 3 Anführung gelesen? Geht um den Bauch. Das heißt, zum Schluss, er wird Schaden erleiden, weil seine Werke verbrennen.
Ja. Ich denke, Schaden erleiden bedeutet, dass das, was wir getan haben, weil wir falsche Motivation und andere Gründe negativ nicht richtig war, Verlust, was wir hätten haben können.